Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Es gab in der Vergangenheit einige Strafverfahren gegen IT-Sicherheitsforschende, die nach dem Buchstaben des Gesetzes, zumindest in einer sehr restriktiven Interpretation, es sich strafbar gemacht haben können, obwohl sie eigentlich ein so wichtiges Ziel verfolgt haben, nämlich die IT-Sicherheit gerade auch in kritischer Infrastruktur und zu unser aller Gunsten zu verbessern.
Ja, das war Dominik Brodowski. Brodowski ist Professor für Europäisierung, Internationalisierung und Digitalisierung von Strafrecht und Strafverfahren an der Universität des Saarlandes. Und er hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtsinformatik und der Informatik in dieser Woche in Saarbrücken die IMF 2024, die internationale Konferenz zu IT-Security und IT-Forensik, ausgerichtet. Mein Kollege Michael Gessert war da, hat an der Konferenz teilgenommen. Michael, das war ja schon irgendwie ein ausgesprochen interdisziplinärer Ansatz dort auf dieser Konferenz, nämlich zwischen Informatik und Rechtswissenschaft.
Ja, ganz eindeutig. Das Ziel war also neben dem üblichen Informationsaustausch über technische Entwicklungen auf dem Gebiet der IT-Forensik auch ganz ausdrücklich bei den IT-Expertinnen und Experten eine Sensibilität für rechtliche Aspekte zu schaffen und bei Juristen oder Strafverfolgern ein Bewusstsein zu schaffen für technische Möglichkeiten, Notwendigkeiten oder vielleicht auch Unzulänglichkeiten. Aber es ist natürlich schon irgendwie bemerkenswert, dass also Vertreter und Vertreterinnen einer technischen IT-Disziplin, die eben immer wichtiger wird, quasi immer schon so ein bisschen mit einem Bein im Gefängnis stehen.
Naja, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Denn es gibt ja natürlich rechtliche Regelungen, Gesetze, die für die Arbeit von IT-Forensikerinnen und Forensikern ja so etwas wie einen Rahmen vorgeben.
Ja, diese Gesetze gibt es natürlich, nur sind die zum einen reichlich unscharf formuliert oder bauen auf juristischen Konzepten quasi aus der vordigitalen Welt auf. Eigentum an einer Sache oder Beschädigung einer Sache, das lässt sich eigentlich leicht verstehen und regeln. Wenn es aber um Eigentum an Daten oder deren Beschädigung oder Veränderung geht, dann passen diese analogen Kriterien plötzlich nicht mehr so recht. Und zweitens, die deutsche Gesetzgebung tut sich offenbar recht schwer dabei, die ja völlig legitime Strafandrohung für Hacking, für Datendiebstahl und Sabotage trennscharf abzugrenzen von den Aktivitäten von Forensikern und Cybersecurity-Experten und Expertinnen, die ja unter Umständen exakt mit den gleichen Methoden und den gleichen Werkzeugen arbeiten wie Kriminelle, nur eben in einer ganz anderen Absicht.
Gut, eines steht jedenfalls fest: angesichts der Datenflut, die praktisch jeder Mensch heutzutage kontinuierlich produziert, da wird die digitale Forensik ein immer mächtigeres Werkzeug. Bei der Aufklärung oder Prävention von im Kern digitalen Straftaten wie Ransomware-Angriffen oder Banking-Manipulationen, aber auch bei Straftaten in der normalen, der analogen Welt. Ja, und das liegt nicht zuletzt an den mobilen Gadgets und Geräten, die wir ständig mit uns herumtragen.
Wenn Sie normalerweise ein Fitnessarmband tragen, würden Sie das bei einer Vorladung zu einer polizeilichen Vernehmung angelegt lassen? Das war eine Frage beim IT-Forensik-Kongress in Saarbrücken. Und die Antwort lautete: lieber nicht. Natürlich dürfen Ermittlungsbehörden Fitness-Devices, Mobiltelefone oder vielleicht sogar Blutzuckermessgeräte nur nach richterlicher Anordnung oder vielleicht ausnahmsweise bei Gefahr im Verzug beschlagnahmen und auswerten. Aber dann können die auf den Geräten gesammelten Daten extrem aufschlussreich sein. Andreas Hammer von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen.
Man hat Daten, die schon sehr strukturiert sind, anders als bei Kameradaten, die man erst mit irgendwelchen KI-Geschichten auswerten muss, sondern wenn man Bewegungsdaten hat und diese auswerten darf, kann man das deutlich leichter tun.
Der Forensiker hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen eine modellhafte Software entwickelt, die Auffälligkeiten bei diesen Lokalisationsdaten automatisch erkennen kann. Das Programm basiert auf Informationen aus dem Open-Source-Projekt Open Maps. Die Idee: wenn eine verdächtige Person laut den vorliegenden Daten, zum Beispiel von einer Straße oder einem Radweg, für eine halbe Stunde seitwärts ins Grüne abgebogen ist, dann könnte dieser Umstand etwas sein, das sich menschliche Ermittler genauer ansehen sollten. Doch es gibt einen großen Haken, auf den auch Andreas Hammer eindringlich hinweist. Das alles ist noch kein Beweis. Da können zum Beispiel Sensorfehler dahinter stecken. Und Daten von Fitness-Devices und Smartphones könnten auch manipuliert sein, etwa um sich ein falsches Alibi zu verschaffen. Entweder digital mit viel Know-how oder?
Die Manipulation kann rein menschlich sein, dass ich sage, ich gebe jetzt meinem Kumpanen das Handy und der soll damit rumlaufen und soll sich einen Döner kaufen, irgendwas, was legitim erscheint, und schon habe ich eine Manipulation. Da muss ich nicht die Daten manipulieren, sondern es geht rein durch die ganz klassischen Manipulationstechniken, die nichts mit den Daten zu tun haben. Und das kann jeder.
Die von Andreas Hammer und Kollegen entwickelten Konzepte sind also zunächst nur einmal Hilfsmittel, um die hilfreiche, aber auch herausfordernde Datenflut vorzusortieren. Das Gleiche gilt auch für KI-Tools bei Ermittlungsbehörden. Laufen Forensiker und Ermittler da nicht in ein Dilemma hinein? Dass KI bei der Vorab-Auswertung von Daten zwar Zeit spart, gleichzeitig aber auch immer mehr Fälle überhaupt ans Tageslicht bringt? Markus Hartmann, Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen.
Die Herausforderung nehme ich gerne an. Es ist sicherlich so, dass wir mit KI unseren Durchsatz erhöhen können. Und ich gehe ja davon aus, dass wir ein endliches Dunkelfeld haben. Und vor dem Hintergrund sehe ich jetzt nicht, dass uns KI am Ende überfordern wird, sondern sie wird ein wertvolles Tool sein, unsere Prioritäten besser anzupassen.
Optimismus also bei Markus Hartmann, dem NRW-Cyber-Staatsanwalt. Michael, gibt es diesen Optimismus auch bei anderen Forensik-Expertinnen und Experten?
Ja, ganz klar. Es gibt ihn natürlich da auch, aber vielleicht auch teilweise zu Unrecht. Es gab einen wirklich interessanten Vortrag da in Saarbrücken von Christian Lindenmeier, auch er von der FAU Erlangen. Und sein Ausgangspunkt war also: Bislang beruhen ja die Ansätze von Ermittlungsbehörden, wenn sie etwa Smartphones durchsuchen wollen, auf Sicherheitslücken, auf Spezialsoftware von zweifelhaften Anbietern und der Ausnutzung von sogenannten Zero-Day-Exploits, also bislang unbekannten Sicherheitslücken, etwa in den Betriebssystemen Android oder iOS. Und Ermittlungsbehörden kaufen solche Exploits und halten die dann aber geheim. Damit bleiben die Lücken dann für Kriminelle offen und bedrohen die User und Userinnen weiter. Die Idee des Forensikers nun: Könnte man nicht eine Schnittstelle, eine Control-Software im abgesicherten, nur vom Hersteller kontrollierten Bereich bei Android-Smartphones schaffen, auf den Ermittlungsbehörden dann im Zweifelsfall, und zwar nur nach richterlichem Beschluss, zugreifen könnten, dann aber im Gegensatz zu bisher beweissicher?
Ja, interessante Idee, eine Hintertür nur für die Ermittlungsbehörden. Aber warum sollten da Hersteller kooperieren? Und vor allen Dingen, warum sollte ich mir als Anwender überhaupt solch ein Smartphone mit einer Ermittlerschnittstelle kaufen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Man könnte jetzt noch sagen, okay, dadurch trockne ich ja dann mit dieses leidige Geschäftsmodell mit diesen Exploits und diesem Handelsmarkt dazu aus. Aber das stimmt ja gar nicht. Malware-Angreifer werden weiterhin auf Exploits setzen und Geheimdienste auch, die arbeiten ja eben ohne richterliche Anordnung und operieren da. Da ist also nichts gewonnen, stattdessen etabliere ich auf meinem Smartphone ein Instrument, das eben im Zweifelsfall auch eine nicht rechtsstaatliche Regierung zur Überwachung und zur Sanktionierung nutzen könnte. Fazit hier für mich: Das ist eine technisch gute Idee, aber die dürfte in der Realität eher kontraproduktiv sein.
Michael, wir haben jetzt die ganze Zeit über IT-Forensik zur Straftataufdeckung, vielleicht auch zur Prävention gesprochen, aber IT-Forensikerinnen und Forensiker sind natürlich auch bei der Aufarbeitung und auch da nochmal im Idealfall bei der Verhinderung von Cyberangriffen tätig.
Genau, auch dazu gab es noch einen Vortrag bzw. ein Projekt, nämlich: Wie lassen sich Playbooks, also Handlungsanweisungen für Cyberangriffe, wie lassen die sich irgendwie standardisieren oder automatisieren? Solche Attacken gibt es ja bekanntlich mittlerweile quasi jeden Tag, und da wäre natürlich toll, wenn es da jetzt einen Fahrplan, ein Playbook geben könnte, das man austauschen könnte, wo dann quasi ablesbar oder sogar automatisch ausführbar wäre: Jetzt machen wir Schritt 1, 2, 3 und dann haben wir die Situation im Griff.
Ja, schöne Idee, hört sich aber schon so an, dass es gar nicht so einfach ist.
Leider nein. Dieses auf der Konferenz vorgestellte Projekt, das war ein Team vom Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik. Das ist sogar naheliegenderweise, muss man sagen, von der EU gefördert. Denn die EU hat ja auch unter diesem Label NIS2 Vorschriften herausgegeben, wie Betreiber der kritischen Infrastruktur auf Cyberattacken vorbereitet sein müssen bzw. reagieren müssen. Die Konferenzteilnehmer, die waren aber dann doch eher skeptisch, ob es einen Playbook oder eben einheitlichen Fahrplan gegen Attacken geben kann, der auch bei unterschiedlichen Akteuren dann allgemein austauschbar und da auch hilfreich ist. Zumindest aber bei der durch NIS2 ebenfalls vorgeschriebenen Meldung und Dokumentation einer Attacke, da könnten solche einheitlichen Tools dann doch helfen.
Über neue Trends und Themen in der IT-Forensik sprach ich mit meinem Kollegen Michael Gessert. Vielen Dank.